Da war einfach, yes, so will ich es haben. Und wenn ich dann zu mir geguckt habe, habe ich gedacht, das macht mir gerade Probleme, den Rucksack schleppe ich gerade mit mir mit und so weiter. Und ich will euch heute mit hineinnehmen, dass das auch bei Daniel der Fall war. Aber das werden wir gleich sehen. Was fällt euch ein zu Daniel? Welche Geschichten fallen euch ein? Löwengrube habe ich gehört, genau, die ist natürlich auf jeden Fall dabei. Das ist aber tatsächlich die letzte Begebenheit, die ich euch erzählen will. So, Löwengrube. Genau, richtig. Genau, das war mit der Falle, die ihm gestellt wurde, weil Daniel seinem Gott treu blieb und mit ihm immer im Gebet blieb. Moment. Das war aber die Löwengrube, ne? Doch. Darüber erzähle ich euch nichts, aber das ist richtig, das ist auch in Daniel, aber das ist das eine Kapitel, was ich auslasse, genau. Was noch? Der Feuerofen, genau. Der Feuerofen, das war zwar nicht Daniel direkt, aber das waren seine drei Freunde, genau. Ich mach mal spicken. So, was noch? Uns fehlen noch drei. Genau, das ist nämlich tatsächlich das allererste. Zwei noch. Ich sehe schon, Timol. Die Technik sagt euch gerade ein bisschen vor. Guckt mal an die Wand. Traumdeuter, genau. Einmal hier, die zweite Begebenheit. Und die 1, 2, 3, vierte Begebenheit, die hat auch was mit einem Traum zu tun, die Nebukadnezar betrifft, genau. 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 Wenn ihr euch fragt, wieso habe ich hier so eine Leiter ausgesucht und was sind diese Schilder da dran, die habe ich mir abgeguckt auf dem Camp. Es war nämlich die visuelle Hilfe für unsere Kinder. Da hat die Pastorin immer wieder Bezug drauf genommen und habe ich gedacht, das mache ich auch, dann kann ich mich daran festhalten. Genau, wir werden nämlich sehen in den Begebenheiten mit Daniel, dass das Fundament von Daniel war sein Glaube. Und unser Fundament ist auch der Glaube. Selbst wenn er manchmal total greifbar ist und auch manchmal vielleicht so gar nicht unfühlbar, so ist es doch der Glaube an Jesus Christus, der für mich am Kreuz gestorben ist und der auferstanden ist und deswegen alles das schon besiegt hat, was sich mir entgegenstellen kann. Genau. Und der Glaube, das ist immer die Grundlage, auf dem sich Daniel Mut fassen konnte in den Situationen, von denen ich euch gleich erzähle. Und dieser Mut, egal in welcher Form er sich gezeigt hat, Gott hat immer mit Segen darauf geantwortet, in jeder einzelnen Begebenheit. Genau, springen wir rein in die erste Begebenheit, da wo die Traube unten ist, das Essen. Nebukadnezar, der König von Babylon, der hat Jerusalem angegriffen und hat gesiegt und verschleppt jetzt die ganzen jungen Männer und garantiert auch Frauen mit in sein Land. Die sollen ausgesucht werden, die klug sind, die gut aussehen, die will er mitnehmen, die möchte er für sein Königreich gewinnen, die will er ausbilden und die will er natürlich für sich vereinnahmen. Und da erfahren wir da lesen wir, dass der König es gut meint und sagt, diese Leute, die ausgebildet werden sollen, sie sollen 3 Jahre lang ausgebildet werden, die sollen natürlich das beste Essen bekommen, die besten Getränke und so weiter. Und die Juden, die haben natürlich ganz andere Vorschriften als das Essen, was die Babylonier essen. Und Daniel fasst sich den Mut und sagt, ich bleibe bei meinem Glauben. Ich stehe zu den Vorschriften, die sind. Ich will die einhalten und ich will mich nicht verunreinigen daran, dass ich jetzt anderes Essen esse. Und Daniel muss diesen Mut fassen, muss zu dem Vorsteher gehen und sagen, ich will das nicht machen, gib mir doch Gemüse und Wasser. Und der Vorsteher, der traut sich nicht, der sagt, es ist mein Leben, was daran hängt. Wenn ich das mache und es funktioniert nicht und euch geht es nicht gut, dann ist mein Kopf derjenige, der rollt. Und Daniel verhandelt mit ihm und ermutigt ihn dazu, darauf einzugehen, dass sie das einfach 10 Tage lang mal ausprobieren und dann darf er entscheiden. Und sie machen das 10 Tage und er kriegt die Zusage und er darf dann, sie dürfen dann das andere Essen essen. Und dann gibt es diese dann machen die das über 3 Jahre lang. Und nach diesen 3 Jahren sucht sich der König verschiedene Leute aus und gibt ihnen hohe Posten. Und nach dieser langen Zeitspanne, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber hey, das sind 3 Jahre. Man überliest es immer so gerne. Es sind 3 Jahre, in denen Daniel und seine Freunde in einem anderen Land sind, getrennt von ihrer Familie, umgeben von einer anderen Kultur, die wachsen dort auf. Und ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn man euch jetzt hier von heute auf morgen in ein anderes Land mit anderem Essen, mit anderen Kulturen, mit anderem Aussehen. Ich fände es total hart. Aber Gott steht zu Daniel und zu seinen 4 Freunden. Am Ende wird er mit auserwählt und sie bekommen entsprechende Posten und sie werden einfach gesegnet, weil sie treu gestanden haben und kompromisslos waren. So, die zweite Begebenheit mit der Statue: König Nebukadnezar hat einen Traum und ich weiß nicht, ob ihr manchmal träumt, aber vielleicht kennt ihr das. Man wacht auf und hat irgendwie Angst, Herzrasen. Man weiß eigentlich gar nicht mehr so richtig, was man geträumt hat, aber man weiß nur noch, das hatte eine Auswirkung. So, Nebukadnezar ruft die ganzen Weisen zu sich und sagt, okay, ich will, dass ihr mir sagt, was es für ein Traum war, weil ihr seid ja die Weisen, ihr wisst doch alles, ihr steht ja mit den Göttern in Zusammenhang. Und ich will es von euch hören und ich will die Auslegung hören. Und die Weisen, die können das nicht. Die sagen dem König sogar, wer sind wir? Wir können das ja gar nicht wissen. Erzähl uns den Traum doch. Und der König wird total sauer und sagt, nein, ihr seid doch die Weisen. Ihr müsst mir das sagen. Ich habe mich entschieden. Ich werde euch das nicht erzählen. Und er redet sich so in Rage, dass er beschließt, die umzubringen, weil sie nicht weise genug sind, ihm seinen Traum zu sagen und die Bedeutung auszulegen. Und zu den Weisen gehört dieser Oberbegriff Weise, dazu gehört auch Daniel und auch seine Freunde. Das heißt, auch die würde es treffen. Das Todesurteil, was der König gesagt hat, ich lasse die alle umbringen, weil es mich so nervt, dass die das alle nicht können. Daniel hört das und er betet. Er betet zu seinem Gott, weil es ist ein Todesurteil, ne? Und dann fasst er sich den Mut und geht zum König. Und er schafft es, sich einen Tag Galgenfrist im wahrsten Sinne des Wortes rauszuholen. Und er weiß immer noch nicht, was der Traum war. Und er muss diesen einen Tag in dieser emotionalen Zerrissenheit wirklich verbringen. Er weiß es nicht. Und wenn es nicht bald er eine Eingebung bekommt, dann ist vorbei. Und er geht durch den Tag und mein Lieblingsnetz, Denise ist leider gerade draußen, sonst würde sie jetzt schmunzeln. Gott kommt nie zu spät. Gott kommt nie zu spät. Gott offenbart in der Nacht Daniel den Traum und die Bedeutung des Traums. Und er geht zum König und erzählt ihm den Traum, genau das, was er geträumt hat und die Bedeutung dazu. Und Nebukadnezar, der preist Gott darüber. Also Daniel sagt ihm natürlich, das bin nicht ich, sondern Gott hat es mir gesagt. Ja, er geht jetzt nicht hin und sagt, oh, ich weiß es und das und ich bin gut und ich habe das geschafft, sondern er gibt die ganze Zeit Gott da drin die Ehre. Gott ist alleine der, der Träume kennt, der allwissend ist. Gott ist derjenige, der es weiß und der es in seiner Gnade mir offenbart hat, damit ich es dir sagen kann. Genau, und war der Glauben der Grundsatz. Daniel hat geglaubt, dass Gott ihn nicht im Stich lässt, dass Gott die Lösung für ihn hat, egal wie lange es dauert. Ein Tag scheint jetzt nicht so viel, aber ich bin überzeugt, wenn das eigene Leben auf dem Spiel steht, dann ist es in 24 Stunden eine Ewigkeit. Der Glaube war das Fundament, der Glaube wurde nicht enttäuscht. Daniel hat den Mut, es auch an Gott, auch Gott dafür die Ehre zu geben, in Gegenwart des Königs. Und Gott lässt Segen fließen. Nebukadnezar gibt Daniel und den anderen nämlich noch eine bessere Position im Königreich. Er segnet sie einfach mit einer anderen Stelle. Also nicht er segnet, sondern Gott segnet sie durch Nebukadnezar. Genau. Die dritte Begebenheit. Da geht es jetzt nicht um Daniel, sondern es betrifft seine drei Freunde. Die drei Freunde sind eingesetzt worden zu Provinz- oder Statthaltern. Verzeiht mir meine Unwissenheit, aber auf jeden Fall eine Position von Macht im Königreich. Und Nebukadnezar hat zwar in der anderen Begebenheit noch Gott auch die Ehre gegeben, aber auch Nebukadnezar ist nur ein Mensch und auch er steht halt in dem Kontext seiner Zeit, in dem Kontext seines Glaubens vielleicht. Und er erschafft so eine riesige Statue. Und er sagt, diese Statue, dieses Bild soll angebetet werden, und zwar von allen. Und er ruft alle seine Statthalter und seine Provinzhalter zusammen und sie sollen niederfallen vor dieser Statue, wenn die Musik erklingt. Auf dem Camp haben wir das sehr, sehr eindrücklich mit so einer kleinen Schauspieltruppe gehabt. Alle standen, die Musik ertönte und nur die drei blieben stehen. Und ich frage mich, was hätte ich wohl getan? Ich kann euch nicht sagen, ob ich stehen geblieben wäre. Aber ihr müsst euch vorstellen, die ganze Kapelle ist voll. Alle Knie nieder und es bleiben drei Leute stehen. Ich weiß nicht, ob ich den Mut dazu gehabt hätte. Aber jedenfalls, sie tun es und natürlich bleibt es nicht verborgen und sie werden zum König berufen und auch der sagt, ihr habt jetzt noch eine Chance, niederzufallen, weil ich habe das gesagt, ich bin der König, was ich sage, das ist Gesetz und es wird gemacht. Und wenn ihr jetzt nicht niederfallt, dann werdet ihr den Tod im Feuerofen sterben. Und die drei Freunde, die stehen zusammen und diesen Aspekt finde ich echt gut. Ein Einzelner hätte sich vielleicht doch dann unter dem ganzen Druck gesagt, okay, ich knie mich jetzt doch hin, aber in meinem Herzen bete ich die Figur nicht an. Aber nein, die drei sind stehen geblieben. Und sie haben ihm gesagt, nein, wir werden uns dem nicht unterwerfen, weil wir glauben an Gott. Und wir wollen nur ihm die Ehre geben und nur er ist es würdig, angebetet zu werden. Und der König ist in Rage und natürlich er lässt sie gleich gefangen setzen, er lässt den Feuerofen heizen. Und das ist jetzt nicht wie im Märchen, so ein kleiner Ofen und ganz lustig oder so, sondern es ist halt ein großer, immenser Raum, der voller Feuer und Hitze ist und er lässt ihn noch heißer machen als sonst. Wir lesen in der Begebenheit davon, dass es so heiß war, dass diejenigen, die in den Ofen gebracht haben, sogar vor der Hitze umgekommen sind. Aber Gott steht zu den dreien. Und das, was die drei haben sogar noch gesagt vor dem König, wenn es Gott gefällt, wenn es in seinem Willen ist, dann wird er uns retten. Dann hat er diese Macht und kann dieses Wunder tun und uns retten. Und wenn nicht, bleibt er trotzdem derselbe Gott. Was für eine krasse Aussage. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ne? Es geht um mein Leben. Ich will aber zu Gott stehen und wenn seiner Gnade kann er mich retten oder er tut es nicht, aber er ist trotzdem mein Gott. Und sie werden nicht enttäuscht, sie werden in den Feuerofen geworfen und wir lesen, dass Nebukadnezar vier Leute sieht. Also Gott hat tatsächlich einen Engel oder was auch immer an die Seite der drei gestellt und bewahrt sie vor dieser Hitze in dem Feuerofen. Finde ich total krass. Bin ich eigentlich total neugierig, wie das geht, aber ich glaube, es steht da und ich glaube das so. Und wir lesen noch weiter, der König ruft sie dann wieder heraus und er lässt dann die anderen in den Feuerofen werfen und die sind sofort tot. Und vor diesem Wunder, das macht jetzt noch was mit Nebukadnezar, der schreibt einen Brief oder ein Dekret oder was auch immer, eine Nachricht auf jeden Fall an all die Provinzen und erzählt davon, dass der Gott von diesen dreien sie gerettet hat und Wunder getan hat und dass der zu loben ist über seinen Taten. Das finde ich krass und eindrücklich. Man kann sogar so weit gehen, dass Nebukadnezar sich bekehrt und auch unseren Gott anbetet, dass er zu ihm findet. In der nächsten Begebenheit, bei dem knienden Männchen, geht es nämlich weder um Daniel noch um seine Freunde, sondern es geht tatsächlich um Nebukadnezar. Wenn ich hier stehe, dann mache ich das, weil ich mir wünsche, dass Gott zu euch redet durch mich. Oder auch wenn ich mit den Kids im Lobpreis bin oder so und ihr nachher sagt so, boah, das war toll, das war Lebensfreude oder so, dann freue ich mich, aber Gott ist derjenige, für den wir das tun. Und je nachdem, was du für ein Charakter bist und wie es mit deinem Stolz oder Selbstwert bestellt ist, kann es sein, dass gerade wir, die wir bestimmte Gaben haben, immer wieder versucht sind, dass wir vergessen, dass nicht wir das sind, die tolle Dinge tun, die Gaben haben, sondern dass Gott derjenige ist, der uns begabt hat und dass er derjenige ist, der durch uns redet, der durch uns Dinge tut. Und ich glaube, Nebukadnezar war ein sehr weiser König und auch der hing manchmal in diesem Kampf, in diesem Zwiespalt zu denken, aber ich bin doch klug, ich kann doch was. Ich bin König über dieses riesige Reich Babylon. Und ich glaube, er war ganz schön versucht auch in seinem Alltag. Wir lesen in dem Buch von Daniel, dass er an mehreren Stellen solche Gottesbegegnungen hatte. Und kurze Zeit später lesen wir zum Beispiel das von der Statue. Und ich frage mich dann, der hat doch gerade verstanden, dass Gott der allmächtige, große, liebende Gott ist. Und in der nächsten Sekunde baut der da so eine Statue und lässt die anbeten. Was für ein Widerspruch. Und Gott führt uns manchmal, kennt uns ganz genau. Er kennt jedes einzelne Haar, er kennt jeden Gedanken. Nicht, weil er der böse Aufpasser ist, sondern weil er uns gemacht hat und weil er uns liebt. Und er weiß ganz genau, wo unsere Herausforderungen sind. Und dieser Gott kannte auch die Herausforderungen von König Nebukadnezar. Er sendet ihm einen Traum und Daniel ist wieder derjenige, zu dem er geht, um den auslegen zu lassen. Und Gott erzählt Daniel, was dieser Traum bedeutet und Daniel will ihm das gar nicht sagen. Weil Gott nämlich vorhat, Nebukadnezar für 7 Jahre den Verstand zu rauben. Das, auf was sich Nebukadnezar immer verlässt, seinen Verstand. Gott wird ihm zeigen, ich bin derjenige, der alles in der Hand hat. Und den Verstand, auf den du dich so verlässt, den kann ich. In einer Sekunde ist der weg. Und Daniel erklärt ihm das. Und erstmal passiert noch gar nichts. Ein Jahr später vollzieht Gott das, dass er Nebukadnezar den Verstand nimmt, dass er draußen wohnt, dass er sich benimmt wie ein Tier, dass er Gras frisst. Und für 7 Jahre lässt er ihn in diesem Zustand. Und als er ihm dann seinen Verstand wiedergibt, erkennt Nebukadnezar endgültig, wer Gott ist und dass er anbetungswürdig ist. Und man kann jetzt sogar so weit gehen und zu sagen, Gott hat Nebukadnezar vor sich selber beschützt, aber mit einer Zeit und in einer Art, die ist echt hart. Es sind 7 Jahre gewesen. Ihr könnt euch überlegen, in welchen Kämpfen, in welchen schwierigen Situationen oder was auch immer es bei euch ist, es kann ganz verschieden sein. Bei mir war es jahrelang, dass ich alleine hierher kam. Und es waren 10 Jahre. Aber Gott steht zu uns. Und Gott kennt die Zeit und er wird es gut machen. Ich weiß, wenn man in dieser Situation ist, was auch immer es bei euch ist, setzt es ein, dann will man das nicht hören. Da verletzt einen das. Das macht einen vielleicht wütend oder was auch immer. Aber Gott ist gut. Und Gott kennt uns so viel mehr. Und Gott will an unserer Seite sein. Und er geht mit uns dadurch. Genau. So, jetzt machen wir einen zeitlichen Sprung, einen ganz großen, noch von der letzten und bekanntesten Begebenheit, Daniel in der Löwengrube. Es war nicht mehr König Nebukadnezar, der an der Macht war, sondern König Darius. Und Daniels Leben, Daniel ist schon, ich glaube, über 80. Auf jeden Fall guckt wirklich auf ein langes Leben zurück. Und er hat ganz viele Punkte. Er weiß, wer sein Gott ist. Er weiß, wer er in diesem Gott ist. Und er hat eine Beziehung zu ihm, die ist ihm wichtig. Und obwohl das ja eigentlich schon, man sich denkt, ach, ist alles vorbei, ist lang. Gott hat auch noch Großes mit ihm vor, um ein Wunder zu zelebrieren, schaffen, machen, wie auch immer. Um auch da seine Größe zu zeigen, Gottes Größe zu zeigen. Er war der neue König Darius, der hat sein Königreich unterteilt und hat 3 Minister eingesetzt, damit er die Tagesgeschäfte machten, die sich um alles kümmern sollten, damit sich der König nicht um alles kümmern muss. Und von diesen 3 Ministern war einer Daniel und wir lesen, er war viel klüger, weiser, rechtschaffener als die anderen und die anderen beiden waren natürlich eifersüchtig. Und wie immer, wenn Macht im Spiel ist, gibt es da auch absolute Schattenseiten. Und sie stellen auf, sie plotten, hätte ich fast gesagt. Sie stellen Daniel eine Falle, sie fädeln das ein, so wie in so einer Serie, ne? Reden hier mit dem und das und sagen Worte und fädeln was ein. Und sie bringen den König dazu, dass er, ich glaube, ihm war das nicht bewusst, aber dass er ein Gesetz erlässt, dass keine Götter mehr angebetet werden dürfen, außer der König selber. So, Daniel hört davon. Und die Beziehung zu Gott ist ihm aber so wichtig, dass er davon nicht lässt. Er macht weiter und natürlich finden die anderen beiden Minister in Sizern ihn zum König und fordern das Recht ein, von dem, wer andere Götter anbietet, der wird in die Löwengrube geworfen. Und die Geschichte kennen wir alle. Daniel wird in die Löwengrube geworfen. Er sagt vorher noch auch, dass er auf seinen Gott vertraut und wenn es Gott gefällt, dann wird er mich retten. Und Gott tut das, er steht zu ihm. Daniel ist seinen ganzen Tag drin mit den Löwen, die tun ihm gar nichts. Gott ist bei ihm und er bewahrt sie davor. Und auch hier wieder der König, der hatte Angst um Daniel, er hatte den auch lieb gewonnen. Also Daniel muss wirklich ein ganz charismatischer gewesen sein. Der König läuft dahin und ruft nach Daniel und Daniel, die holen ihn aus der Grube, nichts ist passiert. Und in der Wut oder wie auch immer, jedenfalls wirft er die anderen in die Grube und die Löwen fallen sofort über die anderen her. Genau. Was mir wichtig geworden ist, habt ihr schon festgestellt, für mich ist wirklich auf diesem Camp so eindrücklich geworden nochmal, dass auch Glaubenshelden, die haben auch ihre Kämpfe, die haben ihre Rucksäcke. Und sie halten sich an ihrem Glauben fest. Sie haben in Situationen, in denen es drauf ankommt, haben sie den Mut, und selbst wenn er noch so klein ist, haben sie den Mut, Konsequenzen zu ziehen und zu Gott zu rufen. Und Gott enttäuscht sie nicht. Gott steht bei ihnen und